Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Was will die Linke wirklich? Dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen. Aber vorweg eine andere Sache. In der vergangenen Woche hat der Autor Arne Samsroth hier in Magdeburg gleich zwei Lesungen gemacht und seine Gedanken zur Situation hier in Sachsen-Anhalt geschildert. Und dabei war eine seiner Thesen, dass es zu wenig Medien gibt, die intensiv sich mit dem Programm der Parteien auseinandersetzen. Das wollten wir so jetzt nicht auf uns sitzen lassen und haben ihn deswegen eingeladen, 2,1 Millionen anzuhören. Und hoffen jetzt natürlich, dass wir ihn als Hörer hier begrüßen können. Also erstmal herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie hören zu. Ich habe ja schon gesagt, es soll um die Linke gehen. Es war mal die ostdeutsche Partei. Ihr stärkstes Ergebnis war bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2006, 24%. Seitdem sank der Stimmenanteil. 2021 waren es nur noch 11%. Jetzt ist es wieder ein bisschen gestiegen. Sie liegt aktuell im Osten meistens auf Platz 3, weit hinter AfD und CDU. Zu AfD und CDU haben wir auch schon Folgen aufgenommen. Also wenn euch das interessiert, hört da gerne rein. Die Linke ist so ein bisschen strategisch gefangen, wird aktuell vor allem als möglicher Partner einer Minderheitsregierung benötigt. Aber will die Partei vielleicht auch mehr? Darüber wollen wir heute ausführlicher sprechen. Ich bin Lena Bellon, Host bei 2,1 Millionen, der Politik-Podcast für Sachsen-Anhalt, und begrüße hier im Podcaststudio, diesmal in Magdeburg, Alexander Walter. Er ist Landeskorrespondent bei der Volksstimme. Wir nehmen auf am 9. Juni.
Hi Lena, grüß dich.
Hi, schön, dass du wieder da bist.
Freut mich.
Zu Beginn vielleicht eine Einstiegsfrage. Was würdest du sagen, wo steht die Linke in Sachsen-Anhalt im Juni 2026, 3 Monate vor der Wahl?
Ja, ich würde sagen, die Linke steht gar nicht so schlecht da, wie man das hätte vermuten können vor 2 Jahren noch. Da hat sich nämlich das BSW abgespaltet von der Partei und ich erinnere mich da an ein Gespräch bei einem Landesfest vom Landesverband von der Linken und da habe ich in ziemlich ratlose Augen geguckt. Die wussten nämlich nicht, wie es weitergeht. Da lagen die bundesweit bei unter 5%. Da haben sie sich wirklich wieder erholt. Du hast es gesagt, sie stehen im Moment bei 12-13% in Sachsen-Anhalt und das ist gar nicht so schlecht.
Vielleicht können wir kurz die Optionen durchgehen, so ganz theoretisch jetzt bei der Wahl. Welche Optionen hat die Partei?
Ja, also man muss erstmal festhalten, dass wir eine schwierige Gemengelage haben vor der Wahl in Sachsen-Anhalt. Es könnte nämlich dazu kommen, im Worst Case, dass wir bloß 3 Parteien im Parlament haben, die CDU, die AfD und die Linke. Auf die kleineren Parteien kommt es dann an. Die Linke wird vermutlich, also nach allem, was man weiß, drittstärkste Kraft werden. Die ist dann essentiell, um, ja, eine Regierung zu bilden, jenseits der AfD, wenn die nicht die absolute Mehrheit bekommt. An Optionen gibt es natürlich einmal das Modell Koalition, wäre möglich, jetzt erstmal formal mit der CDU eine Koalition zu schließen. Dann könnte sie die CDU auch tolerieren. Das heißt, es gäbe dann ein Commitment, eine Vereinbarung, dass man eben sich über Entscheidungen bespricht, informell, ohne Koalitionsvertrag. Und dass die Linke dann eben die Entscheidung, beispielsweise den Haushalt, der ja das wichtigste Element im Landtag ist, mittragen würde. Und die dritte Option wäre die Opposition. Da wäre die Linke also quasi außerhalb des Regierungslagers komplett.
Genau, das wären jetzt quasi die theoretischen Optionen. Jetzt bist du ja nah dran. Kannst du sagen, was die Linke will? Was wünscht die sich? Was ist ihr Ziel?
Also man weiß von der Linken, dass sie ist zwar Oppositionspartei langfristig in Sachsen-Anhalt, aber man weiß von ihr, dass sie halt immer, wann es darauf ankommt, auch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Das hat sich jetzt bei der Parlamentsreform zum Beispiel gezeigt. Kurz, also im Frühling war das.
Kannst du noch kurz sagen, was da war?
Ja, das war im Prinzip ein Gesetzespaket, um den Landtag so ein bisschen sturmsicher zu machen für den Fall, dass es eine AfD-Mehrheit gibt ab dem Herbst. Und da wurden eben Institutionen und so weiter, Postenbesetzung, ja, für den Fall gesetzlich zurechtgezurrt, dass die AfD die Mehrheit hat im Landtag und da hat die Linke mitgezogen.
Also würdest du sagen, man weiß, dass sie mehr will als eine Tolerierung? Was hörst du dazu?
Ja, ich würde vielleicht nochmal ein bisschen zurückgehen, also zur Rolle der Linken. Also man weiß, dass sie eben staatspolitisch Verantwortung übernimmt und von daher hören wir, dass sie wohl bereit wäre, dazu eine Tolerierung zu machen, als wahrscheinlichstes Modell aus unserer Sicht jetzt. Da käme es dann natürlich auch auf die CDU an, ob die das will.
Da gibt es ja eigentlich auf Bundesebene auch theoretische Probleme, dass ja die CDU immer gesagt hat, nicht mit Linke und nicht mit AfD. Aber meinst du, da könnte trotzdem was gehen?
Ja, also es gibt von der CDU einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Der gilt allerdings für Koalition. Der gilt nicht für Minderheitenregierung. So lese ich das jedenfalls nicht. Also eine Tolerierung wäre damit möglich. Herr Schulze, der MP, also der aktuelle Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat, der hat ja auch schon eigentlich das Szenario abgeräumt, dass es eine Koalition geben kann mit der Linken, weil er gesagt hat, an meinem Kabinettstisch sitzt weder ein Minister der AfD noch ein Minister der Linken. Insofern ist das CDU-seitig erstmal vom Tisch das Thema. Aber wir hören auch, es gibt Stimmen in der Linken, die auch einer Koalition mit der CDU nicht abgeneigt wären, weil man dann eben sauber auseinanderkäme. Man hätte eine vertragliche Grundlage. Man müsste sich nicht über jede Abstimmung erneut auseinandersetzen. Man könnte die Parteigremien vorher befragen, steht ihr zu diesem Koalitionsvertrag, geht ihr damit oder nicht? Das ist auch bei der Linken ein Thema, das sicherlich emotional diskutiert wird. Insofern wäre das jetzt erstmal formal für die Linke eine sicherere Grundlage, so ein Koalitionsvertrag als eine Minderheitenregierung.
Du hast ja vorhin auch schon gesagt, es kommt dann ja auch ein bisschen auf die kleinen Parteien an. Können es ja auch immer noch reinschaffen, die SPD zum Beispiel. Ist das eine denkbare Koalition auch? Also CDU, SPD und Linke zum Beispiel? Oder die Grünen, gäbe es ja auch noch die Option, dass die schon es noch reinschaffen könnten.
Klar, also der natürliche Koalitionspartner der CDU wäre erstmal die SPD, glaube ich. Das läge näher als die Linkspartei. Man darf aber davon ausgehen, dass es für CDU und SPD nicht reichen wird. Das ist sehr unwahrscheinlich. Deswegen braucht es die Linke vermutlich in jedem Fall. Und dann muss man schauen, also ob es dann ein Dreierbündnis gibt oder ein Zweierbündnis, wird man sehen.
Also inhaltlich unterscheiden sich die Parteien ja schon relativ stark an manchen Positionen. Also würdest du aber sagen, die Linke würde für die Macht dann einige Positionen und Prinzipien aufgeben oder aufweichen?
Auch da muss man schauen. Also die Parteispitze kann eine Position vertreten, aber sie muss natürlich die Parteimitglieder befragen. Und es wird auch im Fall einer Tolerierung zumindest einen kleinen Parteitag geben, der sein Votum dazu abgeben wird, ob man mit der CDU zusammenarbeiten möchte oder nicht. Wenn da Inhalte auf den Tisch kommen, dann muss die Parteispitze das natürlich vermitteln. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die Spitze der Linken in Sachsen-Anhalt zum Beispiel einen Rückzug des Staates aus der Fläche akzeptieren würde oder deutliche Einschnitte bei der Lehrerversorgung, bei Krankenhäusern und so weiter, also Einschnitte beim Sozialstaat. Oder auch, ich erinnere mich an die Forderung von Sven Schulze, eine Arbeitspflicht für Bürgergeldempfänger einzuführen. Das würde mit der Linken nicht gehen, da bin ich mir sicher.
Weil dann die Unterschiede zu groß sind. Du hast jetzt schon von der Parteispitze gesprochen. Wir können ja einen kleinen personellen Check bei der Linken machen. Eva von Angern, würdest du sagen, sie trägt?
Naja, Eva von Angern ist auf jeden Fall eine sehr erfahrene Landtagspolitikerin, die seit 2002 im Landtag sitzt. Sie ist meiner Meinung nach sehr durchsetzungsstark, kann auch Zähne zeigen, ist sehr, sehr zielstrebig. Und sie hat auf der anderen Seite aber auch die Stärke, dass sie auch ein junges Publikum ansprechen kann. Also sie ist medienaffin, sie kann in Social Media auftreten. Sie kann auch lustig sein, sie kann wirklich witzig sein. Also ich finde, es ist eine Kandidatin, die so medial mitunter unterschätzt wird. Ich glaube, die hat durchaus Potenzial, auch Charisma.
Ja. Über den Social-Media-Auftritt sprechen wir auch nachher noch. Wir gucken jetzt uns aber noch mal weiter die anderen wichtigen Menschen an. Was sagst du zu Stefan Gebhardt?
Ja, Stefan Gebhardt ist der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion. Der war auch mal Vorsitzender des Landesverbands von 19 bis 23 und er gilt auch als sehr erfahrener Strippenzieher im Hintergrund. Also als parlamentarischer Geschäftsführer kümmert er sich um organisatorische Dinge. Der hat zum Beispiel die Parlamentsreform mitverhandelt, für die Linke mit der CDU gesprochen und hat gute Kontakte in die Medienpolitik, in die Kulturlandschaft, ist Medienpolitiker, sitzt im MDR-Rundfunkrat beispielsweise, im Beirat der ARD. Also der ist sehr gut vernetzt. Ich nehme Stefan Gebhardt mit Eva von Angern so ein bisschen als das Tandem an der Spitze der Linksfraktion im Moment wahr.
Als dritte Person wollen wir uns Antonia Karloff angucken. Hoffnung oder Experiment, was würdest du sagen?
Das ist eine gute Frage. Also Antonia Karloff war lange Morgenmoderatorin beim MDR, ist da sicherlich auch vielen Hörern bekannt, hat einen Promi-Faktor. Ich weiß, dass die Linke damals, als die Personal gezogen haben, das auch gut vermarktet haben, weil sie sich dafür natürlich auch einen gewissen PR-Effekt erhofft haben. Soweit ich weiß, ist sie bislang noch parteilos, also sie ist noch nicht in die Partei eingetreten. Das kann auch damit zusammenhängen, dass sie noch für den MDR tätig ist nebenbei, das weiß ich jetzt aber nicht. Da wird man sehen müssen, wie sie sich positioniert, wie sie sich entwickelt. Sie ist auf jeden Fall rhetorisch beschlagen, hat eine sonore Stimme, hat eine Außenwirkung und sie hat auch die Podien der Linkspartei jetzt im Wahlkampf schon moderiert, zum Beispiel die Silberlocken in Stendal.
Schauen wir uns die Inhalte an. Wir wollen jetzt einen kleinen Reality-Check im Programm machen, der Linken. Was ist umzusetzen und was ist eher nicht so realistisch von den Punkten, die dir auffallen?
Man muss erstmal schauen, was will die Linke eigentlich? Ja. Ich würde es jetzt mal so zusammenfassen in kurze Schlagworte. Das ist einmal, die Linke will einen starken Sozialstaat, der auch in der Fläche präsent ist. Das bezieht sich auf Schulen, Krankenhäuser, Finanzausstattung der Kommunen beispielsweise, Dorfgemeinschaftshäuser. Also die will das Leben in der Fläche halten und will dafür auch Geld ausgeben. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, die Linke will niemanden zurücklassen. Also sie steht für die Mitnahme von Menschen, von Mitnahme von Minderheitengruppen, setzt sich auch sehr für Migranten, für queer Menschen ein und so weiter. Sie setzt sich da auch für Treffpunkte beispielsweise in den Großstädten ein. Sie steht für bezahlbaren Wohnraum, für Beitragsfreiheit von der Kita bis zur Hochschule. Ja, also für einen starken Staat. Im Prinzip, der auch Geld ausgibt. Ich lese mal das Wahlprogramm-Motto vor. Das heißt, wir sind der Pol der Hoffnung. Das hat man sich aus gutem Grund so
gegeben. Wollen kann man ja erstmal viel anstreben, für Dinge stehen. Wir wollen aber ja natürlich auch gucken, was ist realistisch, was lässt sich realistisch umsetzen und was vielleicht auch nicht.
Ja, das ist ein Knackpunkt. Das ist tatsächlich so. Also die Linke argumentiert damit, dass sie, also vor allem mit Blick auf die Ausgaben, dass sie das gern bezahlen würden, was sie da an Geldern brauchen würden, mit einer Vermögenssteuer, also mit der Wiedereinführung einer Vermögenssteuer. Und sie wollen Menschen mit einem Vermögen von mehr als 1 Million Euro mit 1% besteuern. Das wiederum können sie aber im Land nicht durchsetzen. Das ist keine Landespolitik, das ist Bundespolitik. Das schreiben sie auch im Wahlprogramm so. Sie wollen eine Bundesratsinitiative starten. Deswegen ist all das, was sie finanziell jetzt erstmal vorhaben, unter Vorbehalt. Da wäre nämlich ein großes Fragezeichen dran zu setzen, dass sie das tatsächlich auch durchbekommen. Ja.
Hier in Sachsen-Anhalt sind wir auch sehr ländlich geprägt. Deswegen würde ich mir gerne nochmal anschauen, was tut die Linke für die Stadt oder den städtischen Raum und was für den ländlichen? Was kann man dazu sagen?
Ja, ich fange mal mit den Städten an. Also ich hatte es schon kurz angerissen. Bezahlbare Wohnungen, bezahlbarer Mietraum ist, glaube ich, eine wichtige Säule, gerade in den Großstädten Magdeburg und Halle. Dann setzt sie sich sehr für den Erhalt, für den Ausbau von Treffpunkten ein, wo sich also Menschen verschiedenster Schichten, verschiedenster Herkunft auch treffen, miteinander ins Gespräch kommen können. Auch wieder mit dem Ziel, alle mitzunehmen.
Das ist ja eigentlich für alle Gebiete relevant, oder? Also sowohl städtisch als auch ländlich.
Genau. Aber man kann eben davon ausgehen, dass es in Vierteln wie, sag ich mal, Halle-Neustadt oder in Magdeburg in bestimmten Stadtteilen, dass es da schon einfach auch einen höheren Bedarf gibt, miteinander in Kontakt zu kommen. Und ja, für den ländlichen Raum steht die Linke ja für den Verbleib der öffentlichen Hand. Das kann man auf Krankenhäuser beziehen. Die wollen, dass die Krankenhäuser in kommunale Trägerschaft überwechseln von der privaten. Haben viel Kritik zum Beispiel geübt an Ameos jetzt im Salzlandkreis. Sie wollen kleine Schulen erhalten. Sie wollen mehr Lehrer in die Fläche geben. Kitas erhalten, obwohl wir rückläufige Kinderzahlen haben. Also all diese Dinge, die den Staat als Anker in der Fläche halten, wollen sie umsetzen.
Und die auch viele Menschen einfach betreffen, junge Familien genau, zum Beispiel. Genau. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, für all das ist Geld notwendig. Das klingt alles erstmal wunderbar, aber ist das denn realistisch? Welche Kosten würden da aufkommen und sind die realistisch, dass die gedeckt werden können?
Also wir haben vor wenigen Tagen erst mit Eva von Angern gesprochen, auch in einem Video, das man auch bei uns dann sehen können wird. Da hat sie sich auch dazu geäußert und also die Linke geht davon aus, dass sie mit der Einführung der Vermögenssteuer, Klammer auf, da müsste der Bundesrat zustimmen, Klammer zu, rund 2,3 Milliarden Euro im Jahr einnehmen könnte bei den Millionären, die es gibt. Frau von Angern sagt, das würde dicke reichen, um all das umzusetzen, was man hier im Land vorhat. Und nicht nur das, es würde auch reichen, um zum Beispiel auch noch die Schulsozialarbeit, die im Moment aus EU-Mitteln bezahlt wird, durch ein Landesprogramm abzulösen, also aus dem Landeshaushalt zu bezahlen.
Ja, spannend. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass Sie ja sich mit der CDU schon an manchen Punkten unterscheiden. Vielleicht können wir auch noch mal gucken, wo sind die beiden Parteien sich vielleicht einig, bei welchen Vorhaben oder Werten?
Einig sind sie sich auf jeden Fall in der Grundausrichtung ihrer Politik, Demokratie und Verfassungstreue zu gewährleisten. Also da stehen sie beide im Mittellager, also sind nicht empfänglich für Radikale und wollen da auch, eben auch einen Schutzwall aufbauen, dass die Demokratie und ja unsere freiheitlich-demokratische Grundausrichtung in Frage gestellt wird, wie es beispielsweise die möglicherweise durch die AfD passieren würde. Dann sprechen sich auch beide für die Stärkung der Daseinsvorsorge aus. Ich hatte es angesprochen, Krankenhäuser, kleine Schulen, öffentlicher Personennahverkehr, Einrichtungen in den Dörfern und so weiter. Wobei ich bei der CDU da andere Vorzeichen setzen würde als bei der Linken. Die CDU würde das immer unter dem Vorbehalt der Bezahlbarkeit stellen, denke ich. Die würde in die Waagschale werfen, dass wir einen Landeshaushalt haben mit 24 Milliarden Euro Schulden im Moment und einer Zinslast von 500 Millionen Euro Schulden. Und da ist eben nicht alles möglich. Da müsste auch mal gespart werden. Und darüber wäre zu reden. Ich glaube, da kommen die beiden Parteien schlecht zusammen tatsächlich.
Also gibt es solche und solche Punkte. Also zwischendrin würde ich mal einschieben, wir sitzen ja heute nicht zum ersten Mal zusammen, Alex, du und ich. Wir haben schon mal eine Folge zusammen aufgenommen. Da ging es auch um Bildungsthemen. Es ging um Neutralität an Schulen und den konkreten Fall, dass Schülerinnen und Schüler beim Girls and Boys Day zur AfD wollten. Da gab es ein großes Politikum drumherum. Und wir haben darüber gesprochen. Also wer von uns als Podcast-Duo nicht genug bekommt, kann da auch gerne nochmal reinhören. Da würden wir uns natürlich freuen. Wir wollen uns jetzt im nächsten Punkt auch nochmal die Wählerschaft der Linken angucken. Man muss ja erstmal feststellen, dass die Linke auch Wählerschaft an die AfD verloren hat. Woran liegt das?
Ja, also die Linke galt früher als die Partei, die Stimme des Ostens eigentlich und hat immer so ein bisschen das Gegenlager gestellt zu den Westparteien, würde ich jetzt mal in Anführungsstriche setzend sagen, also SPD, CDU, FDP und so weiter. Also die Linke war die Stimme für den Osten und sie hat diese Rolle tatsächlich ein bisschen verloren in den vergangenen Jahren und ich glaube, das ging los mit der Flüchtlingskrise 2015-16, bei der eben viele Ostdeutsche nicht damit einverstanden waren, wie die Zuwanderung hier funktioniert hat. Man kann das also tatsächlich auch an Zahlen nachvollziehen, wie die Zustimmungswerte bei der Linken zurückgegangen sind in dieser Zeit und die Zustimmungswerte für die AfD nach oben geschnellt sind.
Hast du da Zahlen? Also kann man sagen, von wo nach wo die Stimmen gegangen sind? Also über welche Zahlen sprechen wir da?
Also die Linke war vor 2015-16, 2011 oder was, waren die jedenfalls über 20% im Landtag.
Hier in Sachsen-Anhalt?
Ja, ja, in Sachsen-Anhalt. Ja, die AfD war bundesweit im einstelligen Bereich vor der Flüchtlingskrise.
Ja, kaum wahrnehmbar. Eigentlich hat man sie ab dann ja eigentlich
erst wahrgenommen. Sie waren in erster Linie eine europaskeptische Partei und haben sich dann voll drauf gesetzt auf dieses Flüchtlingsthema.
Du hast es eigentlich eben schon gesagt, dass du findest, die Linke ist nicht mehr so richtig die Ostpartei. Wofür steht sie dann? Meinst du, es ist eher so linkes, städtisches Publikum, das angesprochen wird? Oder für wen stehen sie? Wer ist ihre Wählerschaft?
Ja, also die Linke ist eigentlich eine ziemlich spannende Partei, weil die so zwei Lager hat im Moment. Also die hat so zwei Peaks. Es gibt einmal die älteren Bürger, das sind noch DDR-Bürgertum, würde ich das mal so sagen. Also die sind, die mit der DDR verhaftet sind, die sozialistische Werte haben, sich eine soziale Politik wünschen, die Perspektive des Ostens wünschen.
Die wahrscheinlich auch schon immer die Linke gewählt haben.
Wahrscheinlich, ja. Und auf der anderen Seite gibt es eben viele sehr junge Leute, urbanes Publikum, städtisches Publikum, auch die queere Gemeinschaft, Migranten und so weiter, die eben das zweite Lager bilden in der Linken. Und das muss die Linke zusammenbringen im Moment und das ist spannend, finde ich. Ja.
Absolut. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass auch soziale Medien generell im Wahlkampf ja eine große Rolle spielen, dass die Linke da eigentlich auch relativ stark vertreten ist, ähnlich wie die AfD, die so ja auch sehr stark online vertreten ist bei TikTok, Instagram und Co. Wie findest du den Auftritt der Linken oder einzelner Linkspolitikerinnen und Politiker?
Ja, ich habe es mir jetzt auch nochmal angeguckt vor dem Podcast. Ich finde, der Auftritt der Linken ist in erster Linie positiv. Also er spricht junge Leute an, er ist jung, er arbeitet auch viel mit Musik. Denkt da zum Beispiel an Iggy May, diese Hip-Hopperin aus Berlin.
Die ist jetzt aufgetreten bei einer linken Veranstaltung, glaube ich, oder? Oder was meinst du? Oder werben sie mit
das
ihr?
Das weiß ich nicht genau, aber Sie ist zusammen mit Heidi Reicheneck unter anderem unterwegs bei Instagram. Also sie sind auch zusammen da auch aufgetreten, haben sich unterhalten. Genau, die kennen sich beide zumindest. Und ich weiß auch, dass es im Raum stand, die mal nach Sachsen-Anhalt zu holen. Was daraus geworden ist, weiß ich jetzt aber nicht. Ich weiß, dass die Linke viel Musik einbindet, auch witzig ist in ihren Reels. Ich habe da zum Beispiel so eine Katze vor Augen auf ihren Post. Da steht Zoom in meine Pfote und dann Zoom auf meine Stirn. Und da dann Zoom in die Caption. Also das ist schon witzig gemacht teilweise. Und es kommt halt wesentlich kreativer und origineller rüber als das, was andere Parteien so im Angebot haben.
Es ist genau diese zweite Wählerschaftsgruppe, über die wir eben gesprochen haben, die Sie damit ansprechen.
Genau, das sind die jungen Leute. Also bei den Älteren kann man davon ausgehen, dass sie das eher nicht so nutzen.
Ja. Mhm. Wir sind jetzt schon fast gegen Ende des Podcasts angelangt. Es geht immer so schnell. Zum Schluss, Alex, was wäre für die Linke ein Erfolg im September?
Ich glaube, die Hoffnungen liegen so darauf, dass sie bei 15% landen. Die Zahl habe ich schon mal gehört. Das fänden sie klasse. Es würde jetzt an der Grundkonstellation nichts ändern, wie sie mit der CDU beispielsweise arbeiten müssten, aber sie werden dann natürlich stärker.
Und was wäre die Katastrophe?
Katastrophe, quasi der Worst Case? Katastrophe wäre einstellig. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das passieren wird. Wahrscheinlich wären sie bei 10-11% auch enttäuscht, nehme ich an.
Ja, unser Ritual am Ende mit den drei immer wiederkehrenden Fragen an unsere Gesprächspartnerinnen und Partner kennst du ja schon. Es ist ja dennoch einige Wochen her, dass wir uns hier gesprochen haben. Vielleicht hat sich ja was geändert, deswegen würde ich dir die ganz frech einfach nochmal stellen. Was sind die entscheidenden Themen für dich im laufenden Wahljahr 2026?
Ja, ich habe nochmal nachgedacht. Also ich glaube, wichtig bei uns sind Bundesthemen auch tatsächlich. Die Wirtschaft in allererster Linie. Die Leute haben Angst um ihren Arbeitsplatz, Angst, dass es mit der Inflation, mit den Preissteigerungen so weitergeht. Dann das Thema Außenpolitik war letztens bei einem Forum, ein Podium mit Sarah Wagenknecht in Halle. Da ging es um die Friedenspolitik nach Osten hin, Richtung Russland. Das war rammeldicke voll, da waren 800 Leute da. Also es beschäftigt
das bewegt die Menschen.
Drittes Thema, obwohl die Zahlen deutlich zurückgegangen sind, auch die Migrationspolitik ist nach wie vor ein Thema in Sachsen-Anhalt. Das ist ja auch ein Thema, das die AfD im Landtagswahlkampf ständig spielt. Auch da sind die Leute dabei. Was ich aber noch sagen möchte, für mich ist die zentrale Frage einmal die Performance der Bundesregierung. Ja, wie geht's da jetzt weiter? Schaffen die zum Beispiel die Reform jetzt umzusetzen? Wenn die es nicht hinkriegen, wird's dünn. Die andere Frage ist aber für mich, die daran gekoppelt ist, schafft die CDU die Leute über den Diskurs wieder sich zu gewinnen? Oder sind die nicht längst schon ausgestiegen? Weil ich habe manchmal das Gefühl, du kannst mit Inhalten kommen, wie du möchtest. Du erreichst die Leute nicht mehr, weil die längst zugemacht haben. Die haben ihre Entscheidung getroffen und da müsste jetzt echt was passieren, damit das nochmal in Frage gestellt wird.
Um mit Argumenten überzeugt zu werden, quasi.
Genau.
Zweite Frage, ist das eine Schicksalswahl?
Ja, es ist eine Schicksalswahl insofern, als das erstmals seit 1949 ein deutsches Bundesland von einer als gesichert rechtsextrem eingestuften Partei regiert werden könnte. Wir haben das auch daran zum Beispiel nachvollziehen können. Es gab vergangene Woche eine Pressekonferenz der AfD zur Vorstellung der Wahlkampagne. Da waren auch internationale Medien dabei, die Financial Times zum Beispiel. Die haben den Fokus auf Deutschland und Sachsen-Anhalt hätte da potenziell so eine Art Dominostein-Effekt. Ne, für ganz Deutschland. Wenn Absolut. Hier was kippt, könnte das auch Vorreiter sein für ganz Ostdeutschland zum Beispiel erstmal und dann
für müsste man weiterschauen. Für andere
anstehende Wahlen. Genau, also das ist insofern schon eine Schicksalswahl, als dass es Weichen stellen kann.
Ja. Wo steht Sachsen-Anhalt am Ende dieses Jahres?
Nach wie vor eine schwierige Frage. Es wird vieles davon abhängen, ob die AfD die absolute Mehrheit bekommt oder nicht. Fast alles. Wenn sie es nicht schafft, wird es daran hängen, ob die Parteien, CDU und Linke sind es ja dann insbesondere, es schaffen, eine stabile Minderheitsregierung auf die Beine zu stellen. Ich wage mir da ehrlich gesagt noch, wage da noch keine Prognose so richtig im Moment. Wird man abwarten müssen.
Ich danke dir auf jeden Fall für deine Antworten und Einschätzungen. Jetzt seid ihr dran. Wir freuen uns natürlich über Zuschriften und wollen wissen, was sollen wir uns genauer anschauen? Was würde euch interessieren? Was bewegt euch? Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@volksstimme.de. Ich weiß, E-Mail schreiben schon fast sehr aufwendig, deswegen ihr könnt auch gerne in unsere Kommentare schreiben auf Spotify und bei Apple. Das lesen wir auch und gucken uns das gerne an. In den Shownotes findet ihr wie immer Infos und weitere Artikel passend zu dieser Folge. In der nächsten Folge haben wir einen Special Guest. Das wollen wir jetzt noch nicht verraten. Wir sagen uns ja immer gerne, worum es in der nächsten Folge geht. Das verraten wir diesmal jetzt nicht. Danken aber fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge mit unserem Special Guest dann vom Zeitpunkt. Millionen. Ich bin hier natürlich nicht alleine, sondern mit einem Team. Das sind die vier Hosts, Max Hunger, Elisa Schulz, Jan Schumann und ich, Lena Bellon. Redaktion Frank Rogulis, Mitarbeit Frank Krause und Till Gerloff, Grafik Tobias Büttner.